Aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Hausaufgaben sprechen.
Oh, na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Kalemba. Hier findet ihr Schnitzeljagd-Pakete, die fertig vorbereitet sind, und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Wenn du an Hausaufgaben denkst, kriegst du dann so einen Handschweiß oder kriegst du dann so ein, ach ja, das stecke ich jetzt alles in meinen Ranzen und der Nachmittag kann kommen, Gefühl?
Oh.
Also ich glaube, dass das für viele Leute ist sowas wie Zahnarzt. Also ich kenne viele Menschen, die wachen auf von Träumen, dass sie denken, sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja, also für mich sind Hausaufgaben von der Assoziation her auch mittlerweile eher so Kategorie Wurzelbehandlung, seit ich Mutter bin. Ich selber, als ich ein Kind war, fand ich Hausaufgaben nicht so schlimm, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe jetzt nicht ganz traumatische Erinnerungen an Hausaufgaben machen oder Hausaufgaben vergessen haben oder sowas. Das ist, vielleicht habe ich das auch verdrängt, aber ich meine nicht, dass das so ein Riesenthema für mich war. Und deswegen ging ich auch ehrlich gesagt davon aus, dass Hausaufgaben nicht so ein Ding sein würden, wenn ich mal Kinder in der Schule habe. Ich habe gedacht, Hausaufgaben sind so ein bisschen eine nervige Pflicht, aber halt auch nicht wirklich schlimm, so, ne? Und ich hatte schon so innere Bilder von wegen, ich will meine Kinder bei Hausaufgaben gut begleiten, ich will die nicht allein lassen im Zweifelsfall, ne, setze ich mich auch neben die und helfe denen und so. Aber ich habe gedacht, mit so ein bisschen sanftem Druck und netter Begleitung kriegt man das gut hin und dann ist es auch geschafft und dann kann der Nachmittag kommen. Und dass Hausaufgaben wirklich auch zu einem richtig belastenden Thema werden können, die einem richtig den Tag und die Woche und manchmal den Monat so ein bisschen gefühlt ruinieren können, weil da so viel Stress im System landet, das habe ich erst als Mutter erfahren und gelernt. Und das ist schon was, was mich echt immer noch oft auch umtreibt und wo ich bis heute, obwohl ich jetzt schon so lange Kinder durch verschiedenste Schulen begleite, noch nicht eine perfekte Lösung gefunden habe, wie wir damit umgehen können. Wir müssen immer wieder aufs Neue so ein bisschen improvisieren, wie wir mit Hausaufgabenstress umgehen als Familie. Und wie geht's dir mit Hausaufgaben?
Als ich selber Kind war, waren Hausaufgaben eher so ein Thema elterlicher Kontrolle. Also sozusagen, meine Eltern haben mich nicht da einfach machen lassen, und sondern das war so Teil des Nachmittags, dann irgendwann hier Hausaufgaben, hast du Hausaufgaben gemacht, was hast du auf für morgen? So, also ich wurde da
relativ,
ich hatte schon
eng
super
geführt.
Ja, oder sagen wir mal, ich hatte dann gute Strategien, wie damit umgehen. Weißt
okay.
du? Also ich bin zum Beispiel Meister darin, jemand kommt zur Tür rein und ich tue so, als würde ich Hausaufgaben machen. Das kann ich, glaube ich, bis heute. Also. So, und bevor ich Kinder im hausaufgabenfähigen Alter hatte, so, also weißt du, da bist ja schon Vater und weißt, irgendwann kommt so die Schule, und da hatte mir eine Bekannte so ein Bild quasi mitgegeben. Die war auch selbstständig und die sagte immer, also, wir haben so einen großen Esstisch und wenn die Kinder von der Schule kommen, setze ich mich an den Tisch, an den Laptop und arbeite da weiter. Und die Kinder sitzen da und machen ihre Hausaufgaben. Und dann ist quasi so die Vibration, hey, alle müssen, wir arbeiten hier alle. So.
Wie so ein bisschen so ein Coworking-Space mit den Kindern irgendwie, ne?
Das Bild fand ich super. Dachte ich, das...
Das machen wir auch.
Das machen wir auch. Ja, genau. Also, So bin ich gestartet, so in dieses Bild von Hausaufgaben, ja. Ja, und dann, klar, alle Höhen, alle Tiefen. Ich glaube, ich kenne ziemlich einen großen Teil der Bandbreite von ein Kind kann wirklich selber vorangehen und weiß, sich irgendwie zu strukturieren und du musst so ein bisschen Puderzucker so drüber machen. Und dieses, du bist vollkommener Assistent des Schulsystems, der Lehrkraft, weil sonst wird es überhaupt nicht funktionieren.
Ja.
Und da pendel ich also auch sozusagen bis heute hin und her.
Ja.
Und weißt du, was ich dich heute in dieser Folge schon auch fragen will, ist, hast du dich je mit Lernstrategien beschäftigt? Weil da merke ich immer noch so einen Wissensbedarf bei mir selber oder eine Unsicherheit, weil ich nur wenig darüber weiß, wie Menschen, insbesondere Kinder, lernen. Ich weiß, dass es dafür viele Online-Kurse gibt und dass sie zum Teil sehr gut sein sollen, dass sie zum Teil aber auch sehr teuer sind und sehr mit den Ängsten von Eltern spielen, ist so mein Eindruck. Aber ich habe mich jetzt nie so mit so einer richtig guten, ja, was macht denn da überhaupt Sinn, Strategie beschäftigt.
Ja, also tatsächlich gibt es ja super viel Forschung dazu, ne, wie Kinder lernen, wie Kinder gut lernen. Es gibt auch sehr viel Forschung zum Thema Hausaufgaben in dem Bereich. Und der aktuelle Forschungsstand zum Thema Hausaufgaben, um das ganz kurz so als Einleitung zu verwenden, bevor ich deine Frage beantworte, lässt sich praktisch so zusammenfassen, dass Hausaufgaben in ihrem Nutzen nicht besonders hoch einzuschätzen sind. Also wenn man sich sozusagen anguckt, lernpsychologisch, was hilft Kindern beim Schulerfolg, was macht Kinder fit, da schneiden Hausaufgaben ziemlich schlecht ab, insbesondere Hausaufgaben im Grundschulalter. Da gibt es tatsächlich Erhebungen, dass Kinder, die in der Grundschule einfach gar keine Hausaufgaben machen müssen und den gleichen Stoff in der Schule lernen, wie Kinder, die Hausaufgaben machen müssen, am Ende eigentlich gleich viel können, dass die Hausaufgaben da keinen Benefit bringen. Hausaufgaben haben dann einen Benefit, vor allem ab der Mittelstufe, bei wirklich größeren Kindern, die dann praktisch prüfungsvorbereitend oder prüfungsrelevante Inhalte eigenständig nochmal regelmäßig wiederholen. Da kann man dann tatsächlich einen Unterschied sehen zwischen Jugendlichen, die sinnvoll Hausaufgaben machen und die sich nicht von ChatGPT diktieren lassen, und Jugendlichen, die das nicht machen. Und was beim Thema Hausaufgaben einfach auch der Forschungsstand aktuell ist, ist, Hausaufgaben helfen vor allem denen, die eh schon gut sind. Also gute Schülerinnen und Schüler, denen der Unterrichtsstoff leicht fällt, setzen sich mittags hin und wiederholen und festigen den nochmal mit den Hausaufgaben und sind dann besonders gut vorbereitet auf die nächste Klassenarbeit und können sich Dinge tatsächlich dann auch oft besser merken, wenn sie sie nochmal kurz und entspannt wiederholt haben. Kinder, denen der Schulstoff eher schwer fällt, sitzen oft nachmittags vor Hausaufgaben, die sich überwältigend anstrengend und viel anfühlen, wursteln sich da irgendwie durch, machen dabei selber auch oft eine Menge Fehler, die sie sich dann merken, weil es kein unmittelbares Korrektiv gibt, ne? Und dadurch schleichten sich teilweise dann auch wirklich ungute Lernmuster ein. Und insofern kann man sagen, Hausaufgaben im Grundschulalter könnte man auch guten Gewissens, also lernpsychologisch, ganz weglassen. Oder wenn man sie gibt, sollten sie kurz und sehr prägnant sein und am nächsten Tag auch direkt wirklich nochmal sehr sorgfältig korrigiert und durchgesprochen werden, damit die Kinder nicht was sie sich sozusagen falsch erschlossen oder erarbeitet haben, in ihrem Gehirn als richtig ablegen. Und Hausaufgaben, das ist ein ganz zentraler Punkt, sind ein großer Grund dafür, dass es in Deutschland so eine krasse Bildungsungerechtigkeit gibt, ne? Also dass Bildungserfolg so stark vom Elternhaus abhängig ist, weil man eben anders als im schulischen Setting, wo eine Lehrkraft alle Kinder oder Jugendlichen so ein bisschen, ne, gleichermaßen im Blick behalten kann, in der Hausaufgabensituation quasi diese sozialen Unterschiede in Reinkultur dann irgendwann sieht. Ne? Da ist das eine Kind, dessen Eltern sprechen vielleicht die Sprache nicht und verstehen die Hausaufgaben deswegen nicht und können nicht unterstützen. Oder das Kind hat gar keinen eigenen Arbeitsplatz, sitzt in der trubeligen Küche, da läuft nebenbei das Radio und es wuseln Geschwister rum und es versucht sich zu konzentrieren. Und ein anderes Kind kriegt praktisch jeden Nachmittag von akademisch gebildeten Eltern so eine Art Privatnachhilfe, ja, und kriegt alles nochmal total sorgfältig erklärt und mit kreativen Lernmethoden nahegebracht, ja, und hat dann natürlich einen ganz anderen Zugang zu manchen Themen. Und es gibt in manchen Familien tatsächlich die Routine, dass im Prinzip alles, was am Morgen in der Schule drankam, dem Kind nachmittags nochmal in der 1:1 Begleitung durch einen Elternteil nochmal erklärt und ausführlich, ne, beigebracht wird. Und da verlagert sich natürlich dann wirklich auch die Verantwortung, ne, für Bildung und Bildungsvermittlung immer mehr ins Elternhaus, und je mehr das passiert, desto mehr entsteht Bildungsungerechtigkeit, weil das natürlich unendlich viele Eltern in der Form weder zeitlich noch von den anderen Ressourcen her leisten können. Und das hängt eng zusammen, also, mit dem, was du erfragt hast, mit den Lernstrategien und Lernressourcen. Es gibt dazu Bücher, es gibt dazu Kurse. Also es gibt ein tolles Buch von Caroline von St. Ange, das heißt Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Und sie ist selbst Lehrerin und erklärt sozusagen Lernstrategien für insbesondere auch jüngere Kinder. Und die basieren alle sehr auf Kreativität, ne? Auf dieses, mach die Vokabellernzeit zur Schnitzeljagd, versteckt die Vokabeln im ganzen Haus, malt an eine große Fensterscheibe eine Deutschlandkarte und markiert die Bundesländer und die Hauptstädte. Und also das sind ganz viele so wirklich tolle und ansprechende und kreative Ideen drin, wo man denkt, so passiert Lernen, ne? Also, dass es sozusagen ganz viele Sinne anspricht, dass es spannend ist, unterhaltsam, kreativ. Und gleichzeitig muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, das ist auch aufwendig. Also, Das eine ist zu sagen, ich setze mich neben mein Kind, während es Vokabel lernt, aber zu sagen, ich habe nachmittags Ressourcen für Schnitzeljagden, Fensterbilder, selbstgebastelte Rechenwürfel. Also da kann man schon auch wirklich einen Teilzeitjob draus machen, sein Kind dann so durch die Schule zu begleiten. Lernpsychologisch ergeben diese ganzen Strategien total Sinn, weil eben erwiesen ist, ja, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Lerntypen, also nicht jeder lernt genau auf die gleiche Weise gut, wobei dieses verbreitete Klischee im Sinne von, es gibt den auditiven Typ und den visuellen Typ und so mittlerweile wieder widerlegt ist, weil wir eigentlich alle Mischtypen sind, aber es ist schon so, dass alle Kinder und alle Jugendlichen, auch alle Erwachsenen am besten lernen, wenn Inhalte ihnen interessant, vielseitig, ne, und in Beziehung
ja
beigebracht werden. Und oft sind eben mehrere kurze Einheiten, bei denen was wiederholt wird, sinnvoller als so dieses Power-Lernen. Ne? Also dieser gute alte Karteikasten, wo man irgendwelche Vokabeln reinpackt und wenn man die kann, kommen sie einfach nach hinten und dann wieder einfach nach hinten. Und wenn man sie 3 oder 4 Mal wiederholt hat, hat man sie quasi im Kopf und die anderen kommen nach vorne und man muss sie wiederholen. Das ergibt tatsächlich lernpsychologisch schon Sinn. Aber auch sowas muss natürlich gerade bei jüngeren Kindern, mit sehr viel Geduld und Selbstdisziplin begleitet werden. Und du stehst halt im Wald, wenn dein Kind dann da steht und sagt, mach ich nicht. Mir doch egal. Lern deine Vokabeln noch selber.
Und lern deine blöden Vokabeln selber. Bevor wir auf den Teil kommen, hatten wir jetzt ja schon so viele andere Aspekte. Ja. Also wenn man jetzt auf die Eltern guckt, ja. Also wenn ich jetzt auf mich als Vater gucke, dann schwankt es sehr zwischen den Polen, die du vorhin genannt hast. Also wieso erwartet das Schulsystem, dass ich dafür Zeit und Ressourcen und Energie und Kreativität habe, das zu tun? Und du sagst ja, ganz oben hängst du sogar noch die Bildungsgerechtigkeit. Und auf der anderen Seite steht das Individuelle. Das heißt, es ist aber mein Kind und ich möchte, dass es den Stoff schafft, dass es positive Schulerlebnisse hat, dass wahrscheinlich ich 23 Glaubenssätze habe zum Thema, was so ein Kind halt können muss, soll, Und das clasht ja total. So ein bisschen ist es ja so, wie in großen Städten Eltern beim Sprengel bescheißen, damit ihr Kind auf eine andere Schule geht.
Ja, ja.
Also du, das da ist ja es ja auch so, dass man sagt, bildungsgerechtigkeitsmäßig ist es völlig für den Arsch und ich individuell betrachtet, kann ich verstehen, dass Eltern das tun. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber ich kann verstehen, dass Eltern das tun. Und ich sage auch nicht, dass ich das nicht tun würde, wenn ich in vielleicht so einer Situation wäre.
Ja, das ist
und so
ja ein
genau
ganz
finde ich dieses Thema.
Genau.
Ich will jetzt da nicht hin, wenn wir mal Schule diskutieren wollen, können wir das auch mal machen. Aber und genauso finde ich ist dieses Hausaufgabenthema. Ich kann ja jetzt schlecht sagen, mein Kind, wegen der Bildungsgerechtigkeit machen wir jetzt leider nicht mehr Mathe, weißt du?
Also. Ich weiß genau, was du meinst. Also das ist ja ein ganz großes Thema, dass uns gerade, wie du sagst, in der Schulzeit unserer Kinder immer wieder begegnet. Ne? Ob das da um Sprengel geht, ob das da um privat bezahlte Nachhilfe geht, ob es um Privatschulen geht. Ne? Ich kaufe mein Kind aus bestimmten systemischen Missständen raus, während andere Familien das so nicht können oder nicht so priorisieren. Und das schafft natürlich auch eine krasse Ungerechtigkeit. Und bei den Hausaufgaben gibt's das natürlich genauso. Und ich würde auch niemandem raten zu sagen, aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit unterstützt euer Kind so wenig wie das am wenigsten unterstützte Kind in der Klasse. So, ne? Also das würde ja auch niemandem was nützen. Ne? Und gleichzeitig müssen wir, finde ich, schon darüber sprechen, dass wenn wir als Eltern eben unsere Kinder da in jeder Hinsicht durchcoachen, Bücher kaufen, Online-Kurse belegen, irgendwelche. Es gibt ja auch ganz viele so Lern-Apps, die sehr empfohlen werden, ne, wo ganz viel Werbung für gemacht wird, wenn wir sowas kaufen. Aber einfach auch, wenn wir unsere eigene Zeit und Kraft und Energie investieren, unserem Kind zu helfen, ein Referat vorzubereiten, Vokabeln zu lernen, Mathe nochmal zu erklären, so sind wir ein Teil dieses ungerechten Systems. Das macht uns nicht zu moralisch schlechten Menschen. Wir sind natürlich unserem eigenen Kind verpflichtet auch zu sagen, ich will, dass es für dich, ne, möglichst gut wird in der Schule. Aber es ist tatsächlich so, dass es eigentlich eben ein großes systemisches Problem ist, das wir dann auf individueller Ebene lösen müssen und wo es dann so ein bisschen gar keine gute Antwort geben kann, weil, ne, also Wir verschärfen eine Ungerechtigkeit, aber wir können auch nicht unser Kind vor den Bus werfen aus bildungspolitischer Überzeugung sozusagen. Ne?
Ich finde, es gibt ja noch so einen Aspekt. Also neben der Bildungsungerechtigkeit gibt es halt die Teilzeitfalle oder wie sollen wir es nennen? Also gibt es halt die gerade im Westen der Republik noch sehr vorhandene Prägung, dass tendenziell sie mit den Kindern zu Hause ist nachmittags und das auffangen kann. Also das ist, glaube ich, was ich vielleicht auch stärker spüre als ja, de facto privilegierter Mensch, dass ich immer öfter das Gefühl bekomme zu sagen, sag mal, was ladet ihr denn hier eigentlich noch alles zu Hause
ab? Ja. Nee, also, und da sprichst du auch einen wichtigen
und
Punkt
da, an. Da kann ich mich natürlich empören, weil ich dann sage, ha, wie ist das denn für andere, die, ne, Bildungsungerechtigkeit. Ich kann aber auch nur auf mich gucken und kann sagen, ich könnte eigentlich auch nach so und so vielen Jahren Grundschule auch mal so ein kleines Diplom kriegen für erfolgreiche Auffrischung, Beibringung, Fehlerausmerze und so weiter. Ja. Also, kriegen da relativ direkte Ansagen,
was
zu Hause zu tun ist, von uns.
Du sprichst da auch mit dieser Ost-West-Schere durchaus ein wichtiges Thema an, ne? Wir haben ja in Leipzig gewohnt eine ganze Zeit und da merkt man noch sehr stark diese kulturelle Prägung, tatsächlich noch aus der DDR-Zeit, wo es einfach selbstverständlich war, dass sozusagen Grundschule nicht um 12 enden kann und dann steht Mutter zu Hause und hat gekocht und ist bereit, die Hausaufgaben zu begleiten, sondern Mutti war in der Fabrik, ja, oder sonst wo arbeiten, aber ganztags. Also das war der gesellschaftliche Standard einfach. Und das hat sich bis heute dahingehend gehalten, dass zum Beispiel in Leipzig jedes Kind mit einem Schulplatz automatisch auch einen Hortplatz bekommt. Also du musst dich da nicht extra um die Mittagsbetreuung bewerben und hoffen, dass du einen Platz bekommst und dann geht die bis 14 Uhr ohne Mittagessen, so, sondern du kriegst sozusagen, das ist einfach Teil der Infrastruktur, ein Ganztagsplatz, der geht üblicherweise so bis ungefähr 16.30 Uhr, da ist ein Mittagessen dabei und da ist Hausaufgabenbetreuung dabei. Jetzt wird es auch eine Menge Eltern geben, die sagen, ja, aber die ist auch echt nicht so dolle. Wir müssen immer abends nochmal die Hausaufgaben nachgucken. Die Kinder schreiben da irgendwas hin und sagen, fertig. Und dann wird gesagt, okay, dann kannst du spielen gehen. Also da gibt es, sage ich mal, qualitative Unterschiede. Und gleichzeitig hatten wir als Eltern tatsächlich die entspannteste Hausaufgabenzeit in dieser Zeit, als unsere Kinder in Leipzig in der Grundschule in den Hort gingen. Weil einfach nicht alles bei uns auf dem Schreibtisch gelandet ist sozusagen, sondern wenn dann eben ne, 20 Drittklässler da dann sitzen und Hausaufgaben machen, entsteht auch so eine gewisse Dynamik zwischen den Kindern, dann zu sagen, okay, da mache ich jetzt auch mit und, ne, und man sieht dann so ein bisschen, die anderen arbeiten jetzt auch und es muss nicht jedes Elternteil individuell sein Kind da durchcoachen, sondern es ist halt ein bisschen so ein Gruppending und wenn man dann noch eine ganz gute Horterzieherin oder einen ganz guten Horterzieher in der Hinsicht hat, die dann auch noch mal ein bisschen ein Auge drauf haben und vielleicht noch mal allen im Moment was erklären, was die vielleicht nicht verstanden haben, ist es im Idealfall echt so, dass du dann dein Kind irgendwann abholst und noch mal kurz einen Blick drüber wirfst und sagst, ja, passt. So, und dann hast du halt keinen Hausaufgabenstress. Und das habe ich als einen riesen Kulturschock empfunden, als wir dann sozusagen von Sachsen nach Baden-Württemberg gezogen sind, dass auf einmal, ne, Mittagessen kochen, Hausaufgaben betreuen und so weiter, unser Ding war. Und zwar nicht nur eben von der Erwartung, dass ich dann als Mutter weniger arbeite und da immer Zeit habe, das alles zu begleiten und zu erklären, sondern auch so von der empfundenen Zuständigkeit, dass einem eben auch Schulen dann so einen Ball zuspielen im Sinne von, ohne das Elternhaus geht es halt auch nicht. Bildung ist unsere gemeinsame Verantwortung und da liegt auch nicht ein nicht unbeträchtlicher Teil bei Ihnen. Das war was Neues für mich. Ich fand es keine Verbesserung.
Ich hatte mal ein tolles Streitgespräch im Bekanntenkreis und dann stritt sich dann Ehepaar mit. Also es war wirklich nur eine lebhafte Diskussion, diese Themen. Und dann sagte er so, in der Verfassung steht kein Recht aufs Abitur. Das war schon so ein kleiner Faustschlag. Also, Und was er aber eigentlich halt nur sagen wollte, war, ja Leute, aber das, was ihr da von der Schule erwartet, sind ja eure Erwartungen. Also das fand ich eine krasse, zumindest eine sehr interessante Gegenposition mal zu dieser Frage, wessen Verantwortung ist hier eigentlich was? Weil ich jetzt ja diese Position, glaube ich, ähnlich zu deiner habe oder sie auch vorhin auch gesagt habe, mich nervt es, dass ich diese individuelle Verantwortung habe. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich habe vielleicht mal an dem Tag schlechte Nerven oder das andere Kind ist krank oder was weiß denn ich. Ich muss mir halt, bin halt besorgt oder ich rechne halt immer noch Ah, du weißt schon, wenn man die eine Zahl von der anderen abzieht und dann da diesen Strich zieht, ich rechne halt immer noch von oben nach unten und die rechnen von unten nach oben oder um. Ich weiß schon nicht mehr, du weißt, was ich meine. Ja, also du bringst es ihnen ja dann auch noch falsch bei und dann verkackst du ja auch noch so ein bisschen mit den schulischen Weg.
Ja.
So, also und da fand ich das so, diese Gegenposition zu sagen, aber wieso ist es jetzt die Verantwortung der Schule? Fand ich zumindest mal interessant. Ja,
das Ding ist an diesem Satz, der klingt natürlich erstmal so, ne, sehr provokant und ist so ein Satz wie so ein Felsblock, so bam, wo man erstmal stutzt. Und gleichzeitig, ich würde absolut zustimmen, ne, es gibt kein verbrieftes Recht auf ein Abitur, aber das große Problem, um das trotzdem nochmal zu benennen in Sachen Bildungsungerechtigkeit, ist nicht, warum machen nicht alle Abitur, sondern warum machen Akademikerkinder zu 80% Abitur und Kinder, ne, mit Eltern, die keinen Hochschulabschluss haben, im Vergleich nur zu, ich weiß nicht die genauen Zahlen, 25%. Und warum haben Kinder mit Migrationsgeschichte, mit gleichem Begabungsprofil so viel schlechtere Chancen darauf, ne, einen guten Universitätsabschluss zu machen als Kinder, die sozusagen, deren Familien seit Generationen und Generationen in Deutschland leben. So. Also Bildungsungerechtigkeit kommt nicht daher, dass nicht alle die gleichen Abschlüsse machen oder nicht das gleiche akademische Ziel erreichen, sondern dass Kinder mit gleicher Begabung trotzdem sehr, sehr unterschiedlich gefördert werden und dass da auch ganz viel Potenziale nicht ausgeschöpft werden, weil so unglaublich viel Verantwortung auf dem Elternhaus lastet, dass einfach teilweise Elternhäuser gar nicht erfüllen können, auch nicht, wenn sie es versuchen. Genau, und trotzdem ist es...
Sind wir uns hoffentlich hier klar geworden. Ja. Das war seine Position und mir ging es nur um das Thema.
Aber ich finde es wichtig, das trotzdem nochmal so zu trennen, weil das wird dann oft von manchen Lehrkräften auch so vermittelt im Sinne von, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Für die Erziehung sind die Eltern zuständig. Ja, natürlich. Und trotzdem ist Bildungsgerechtigkeit in dem Sinne, dass jedes Kind die gleichen Bildungschancen haben sollte, eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe und eben keine individuelle Aufgabe. Und es gibt kaum ein Land in Europa, das so schlecht abschneidet in Sachen Bildungsgerechtigkeit wie Deutschland. Also kaum ein Land hat so eine starke Korrelation zwischen Elternhaus und Schulabschlüssen. Das heißt, es ist jetzt kein Naturgesetz im Sinne von, in Schulen kann man halt auch nicht alles retten, sondern man kann schon eine ganze Menge machen mit einem Bildungssystem, das das als Ziel auch hat, ne? Mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
Genau, mir ging es ja nur um diesen Punkt, wie vermittelt wird, dass was vermittelt wird und was die üben und wie die üben.
Ja.
Dass möglich doch sein muss, dass wir nicht so viel zu Hause übernehmen müssen, und zwar in so einer Verantwortung. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, Vokabeln abzufragen, weißt du?
Ja. Oder das einmal eins mal zu üben oder sowas.
Genau,
ne?
Wenn du irgendwie so, oder du merkst, dein Kind hat auf irgendwas Bock, dann sagst du natürlich, da steige ich drauf mit ein. Also wir sind hier zur Hälfte ungefähr so eine Flohmarktfamilie und nichts lernt ein Kind so leicht wie auf dem Flohmarkt, wie auf 1,50 € rauszugeben und dann ist, also weißt du, und dann die Kasse zum Schluss durch 3 oder durch 4 zu teilen. So spielerische Geschichten ja natürlich immer. Warum wir da so viel mit ran müssen. Das verstehe ich nicht ganz.
Ja. Also was ich viel überlege, auch weil ich eben Kinder habe, ich habe Kinder, denen fallen Hausaufgaben ganz leicht und die rutschen da so durch. Und ich habe Kinder, bei denen ist das ein Kampf von quasi Tag 1 an und wir haben da ganz, ganz viel Stress damit. Und dann denke ich immer wieder so an mich selbst als Kind und frage mich, warum Hausaufgaben machen für mich nicht so ein Drama war irgendwie. Und das kann natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen zusammenhängen. Und ich will jetzt hier auch nicht in eine tiefe psychologische Analyse der 7-jährigen Nora einsteigen. Aber woran ich mich schon erinnern kann, ist, also meine Eltern sind ja selber Lehrkräfte, mein Vater Lehrer, meine Mutter Lehrerin. Und bei uns zu Hause hatte Schule schon auch immer, sag ich mal, einen hohen Stellenwert. Das war nicht irgendwas, sondern das war was ganz, ganz Wichtiges. Das war das, was meine Eltern beruflich gemacht haben. Die haben Schule gelebt und geatmet. Und irgendwie ist dann schon auch für mich als Kind dadurch so ein Eindruck entstanden, Schule ist in gewisser Weise eben auch nicht verhandelbar und auch nichts, gegen das man jetzt groß aufbegehren oder rebellieren kann, sondern das ist praktisch ein Teil fast so ein bisschen der familiären DNA, dass man Schule wirklich sehr ernst nimmt und sehr, sehr, sehr respektiert. Und ich erinnere mich, dass ich ein Grundschulkind war, das sehr stark gebraucht hat, dass jemand bei den Hausaufgaben bei mir ist. Also ich erinnere mich an wirklich Hausaufgaben, wo meine Mutter oder mein Vater sozusagen neben mir saßen und wirklich quasi Aufgabe für Aufgabe mitgeguckt haben. Guck mal, und jetzt ist da noch eine B-Aufgabe. Guck mal, und jetzt ist da noch eine C-Aufgabe. Und quasi immer auch ein bisschen geschaut haben, dass ich auch wirklich alles mache. Und auch assistiert haben, aber immer auch so assistiert haben, dass ich möglichst viel selber lernen soll. Also jetzt nicht irgendwie Ergebnisse diktiert, sondern irgendwelche Fragen gestellt. Das war schon so ein Projekt auch so. Und ich erinnere mich aber auch an einzelne Situationen, wo ich irgendwie, wo ich jetzt als Mutter ehrlicherweise sagen würde, ey, dann machen wir jetzt heute halt keine Hausaufgaben, wo das aber sozusagen nicht zur Diskussion stand. Also ich weiß gar nicht mehr den genauen Kontext, aber ich hatte als Erstklässlerin, das war damals so total modern, so eine mit Plastik beschichtete Tafel und darauf, also wo so diese Grundschullinien drauf waren. Und da mussten wir, wenn wir ein neues Wort gelernt hatten, immer eine Tafel voll, nee, wenn wir einen neuen Buchstaben gelernt hatten, immer eine Tafel voll mit Wörtern mit diesem Anfangsbuchstaben schreiben. Und dann musste man das am nächsten Tag in der Schule zeigen. Und dann wurde das wieder so abgewaschen und dann hat man am nächsten Tag wieder neue Wörter draufgeschrieben. So. Und ich erinnere mich an einen Abend, ich kann dir nicht mehr die genaue Genese sagen, aber ich muss in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein, da fiel mir relativ spät abends, also nach dem Abendessen, ein, oh nein, ich habe diese Wörtertafel vergessen. Ich muss noch Wörter mit W schreiben. Und ich war schon super müde, es war eigentlich so wirklich schon quasi Schlafenszeit für mich. Und trotzdem war klar, ich kann nicht am nächsten Tag ohne diese Wörter in die Schule gehen. Also sagten meine Eltern, komm, wir schaffen das zusammen. Und ich saß dann da am Tisch und mein Vater rechts von mir, meine Mutter links von mir. Und sie diktierten mir dann irgendwelche Wörter mit W, weil ich schon so müde war, dass ich, glaube ich, gar keine Wörter mehr ausdenken konnte. Aber trotzdem musste ich die noch schreiben. Und ich erinnere mich noch dran, wie mein Vater irgendwann sagte, jetzt machst du am Schluss noch Waschmaschine. Das ist so lang, da ist eine ganze Zeile voll. Genau. Weißt du, also wirklich auch total süß. Und ich erinnere mich dran, dass ich weinend da saß und diese Worte geschrieben habe. Weinend vor Müdigkeit, vor Erschöpfung, vor Überforderung. Und meine Eltern haben mir ja geholfen, ja, und unterstützt und gesagt, komm, gleich hast du es geschafft und so weiter. Aber quasi die Option, auch die gedankliche Option, zu sagen, ey, lass es halt, weißt du, die gab es irgendwie nicht. Also weder für sie noch für mich. Es war klar, das muss jetzt noch passieren. Ich muss da jetzt noch Waschmaschine hinschreiben, auch wenn mir die Tränen übers Gesicht laufen. So. Und das finde ich im Nachhinein einfach psychologisch interessant, dass ich denke, was ist da passiert? Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur so auf meiner individuellen Ebene ist oder ob das auch ein bisschen so eine gesellschaftliche Ebene ist, dass mein Eindruck ist, als ich in die Grundschule ging, war für viele Kinder und für viele Eltern Hausaufgaben machen nicht so wirklich verhandelbar, auch wenn es einem gerade nicht gut geht so. Und heute erlebe ich schon bei mir selber und bei vielen anderen Eltern, die ich kenne, auch sehr viel mehr so dieses Mitgefühl, diese Nachsicht, auch ein bisschen dieses zu sagen, ach, das arme Kind, das hatte jetzt echt schon einen harten Tag und jetzt ist es schon spät und eigentlich sind doch Hausaufgaben eh wissenschaftlich sinnlos. Ich schreibe dem Kind eine Entschuldigung oder ich schreibe mit der linken Hand diese Wörtertafel selber voll oder ich helfe meinem Kind da raus. So. Und manchmal frage ich mich, und das ist eine wirklich ehrliche Frage, ob manche der, ich sag mal so ein bisschen Hausaufgabenprobleme, die wir in unserer Familie haben, schon auch daher rühren, dass ich beim Thema Hausaufgaben nie so eine klare Kante hatte, quasi von Tag 1 an zu sagen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, diese Hausaufgaben werden gemacht, egal wie es dir geht, egal ob du weinst, das passiert. So, sondern ich war immer super weich und habe schon gesagt, Hausaufgaben sind wichtig und habe auch immer wieder versucht, mit irgendwelchen halbseidenen Erpressungen im Sinne von ohne Fernsehen, keine Medienzeit und so, ne, das so zu befördern. Und gleichzeitig habe ich halt immer und immer wieder auch gesagt, ich schreibe dir jetzt eine Entschuldigung, ich diktiere dir jetzt die Ergebnisse, ich mache es jetzt für dich, du siehst so fertig aus. Und immer auch dieses Gefühl gehabt, ich kann doch jetzt nicht so ein weinendes, erschöpftes Kind da jetzt noch irgendwelche Sachen schreiben lassen. Verstehst du, worauf ich hinaus will so ein bisschen? Also
ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte nur auf den Unterschied hinweisen zu zum Beispiel, was ich jetzt eingeworfen habe, Zähneputzen oder sowas. Ja. Zähneputzen, davon bist du ja selber überzeugt.
Ja.
Und bei den Hausaufgaben, die kommen ja von außen.
Ja, und ich bin das nicht heißt, davon überzeugt.
Da hast du dich ja selber als ambivalent gezeigt. Eigentlich ja. schon oder aus deiner Erfahrung, deiner Kindheit anscheinend sehr. Und jetzt wird es ein bisschen weicher. Aber der Unterschied ist trotzdem, es kommt von außen. Das heißt, das weinende Kind weint ja hoffentlich nicht, weil die böse Nora sonst Netflix für 3 Wochen streicht, sondern es weint, weil es, also boah, das, sondern es weint, weil es keine Chance hat, weil es ja morgen vor Frau Müller oder Herrn Meier steht und sagen muss, ich hab's nicht. Mhm. Und ich erlebe Kinder oft so, dass sie Autorität nicht hinterfragen, mhm. dass sie sich vor der Lehrerin mhm. ja nicht die Blöße geben möchten und deswegen auch die Sinnhaftigkeit des Tuns nicht in Frage stellen oder auch, das war eine Riesenaufgabe, die Matheaufgabe 1 hatte 19 Unteraufgaben, mhm. weißt du, kennst du, geht ja dann plötzlich ja. bis L oder so, das Kind hat schon eine Stunde geackert und ist noch nicht fertig, dass es das überhaupt nicht in Relation setzen kann mhm. zu, ja, aber morgen muss ich da wieder hin und dann macht einer dieses Heft auf und sagt, oder dieses Arbeitsbuch und sagt, ja, also du wusstest doch, dass wir das heute kontrollieren, weißt du?
Ja, ja.
Ich würde deswegen gerne ein Stück weit von deinen Schultern nehmen, wenn ich darf, weil das nicht nur zwischen euch beiden zu verhandeln ist. Mhm. Außer du hängst ein ganz großes Schild hin und sagst, in diesem Haus bin ich die Hausaufgabenkönigin, ich entscheide.
Ja. Ja, ich habe da mehrere Gedanken zu. Also erstmal möchte ich unterschreiben, was du sagst, dass viele Kinder einfach auch einen starken Druck spüren, in der Schule Erwartungen erfüllen zu wollen. Und zwar gerade auch Erwartungen von Autoritäten. Also so eine gewisse Autoritätshörigkeit haben viele, nicht alle Kinder, gerade in der Grundschule sehr verinnerlicht. Und deswegen gibt es dann ja auch oft so diesen Loyalitätskonflikt, wenn dann Eltern quasi sagen, du, das musst du nicht machen. Und die sagen, aber dann ist die Frau so und so morgen von mir ganz enttäuscht oder so, ich muss das machen. Und ich habe vor kurzem mich mit der Mutter eines Kindes unterhalten, das fand ich ganz tragisch, dieses Kind. Ist im Autismus-Spektrum und der Schulbesuch, also geht auf eine reguläre Schule, ist für dieses Kind sehr, sehr anstrengend und Hausaufgaben sind dann am Nachmittag einfach kaum noch machbar. Und deswegen hat dieses Kind eine offizielle Hausaufgabenbefreiung, richtig von der Psychiaterin unterschrieben, ne? Und die Lehrerin sagt, klar, gar kein Problem. Aber dieses Kind, das so Regeln liebt und weiß, aber es ist doch eigentlich die Regel in der Schule. Alle anderen Kinder müssen auch diese Hausaufgaben machen. Am nächsten Tag werden die Hausaufgaben kontrolliert. Kann das für sich nicht sozusagen annehmen und integrieren, dass es diese Ausnahme bekommt. Das heißt, jeder Nachmittag ist ein Kampf, weil das Kind es nicht aushalten kann, Hausaufgaben zu machen und es auch nicht aushalten kann, keine Hausaufgaben zu machen. Ne? Weil diese zwei Interessen in seinem Inneren, ich will mich an die Regeln halten und ich will dieses System quasi mitmachen und ich schaff's aber nicht. Dieses Kind dann in so einen inneren Konflikt bringen, dass es dann richtig teilweise aggressiv wird und mit diesen Schulsachen um sich wirft und alle wollen helfen. Ne? Also Idealfall in der Hinsicht, die Eltern sind super unterstützend, die Lehrkraft ist super unterstützend, die Psychiaterin ist unterstützend, aber das Kind kommt aus diesem inneren Struggle nicht raus, weil es spürt, in der Schule gehören Hausaufgaben aber eigentlich doch dazu. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber das zeigt ja natürlich, wie komplex diese Lage ist, weil es bei Hausaufgaben eben nie nur um Hausaufgaben geht, sondern immer auch um Erwartungen, um Beziehungen, um ein gutes Kind sein wollen, ne? Niemanden enttäuschen wollen, niemanden verletzen wollen. Und auf der anderen Seite aber manchmal auch um so ein Freiheits- und Autonomie-Thema. Das gibt's ja auch, dass Kinder sagen, ich mache es gerade deshalb nicht, weil die Frau Müller das von mir morgen erwartet, weil die hat mir schön gar nichts zu sagen. Ja, also die bestimmt schon so viel am Vormittag, das lasse ich mir von der nicht auch noch sagen, was ich am Nachmittag zu tun habe. So. Und auch das ist ja, ne, entwicklungspsychologisch ein total nachvollziehbares Verhalten, wenn Kinder das Gefühl haben, sie werden in ihrer Autonomie zu sehr beschnitten. Das ist je nach Kind unterschiedlich früh der Fall, dieses Gefühl. Dann schießen die gegen und dann müssen die sich dagegen wehren. Und da haben viele Schulen, viele Lehrkräfte, viele Eltern auch keine wirklich passenden Antworten drauf. Weil wenn man dann den Druck erhöht und das Kind einfach immer mehr erpresst, ja, hat es ja immer noch weniger Autonomie. Und gleichzeitig, wenn man dann sagt, ja, dann lass es halt, ja, kann das schon auch mal sich so auswachsen, dass es dann irgendwann ein Prinzipiending wird, zu sagen, mache ich heute nie wieder Hausaufgaben. Das ist jetzt der Kampf, in den ich ziehe mit meinen 7 Jahren oder 9 oder 11. Und dann ist es eben häufig so, dass Lehrkräfte sozusagen sagen, ja, wir können das schon mal für 2 Wochen so laufen lassen, aber jetzt so langsam wäre es halt auch wieder dran. Ne? Und das Kind ist aber noch lange nicht an dem Punkt, sich dem wieder zu beugen und sagt vielleicht sogar, das ging doch jetzt die letzten Wochen auch ohne, das ist ja jetzt mega ungerecht und willkürlich, dass ich jetzt wieder Hausaufgaben machen soll, weißt du? Also das ist echt kompliziert. Möchtest du noch ein Positivbeispiel hören?
Nee. Ich glaube nur, das ist wieder ähnlich zu diesem einerseits, andererseits, was wir vorhin hatten. Ja, weil ich kann jetzt auch niemandem, glaube ich, empfehlen zu sagen, fangt ihr ruhig schon mal an, damit Hausaufgaben abzusägen. Weißt du, also das ist ja, da kommst du ja nicht raus eigentlich.
Ja. Also du kommst natürlich manchmal raus aus Hausaufgaben, wenn du eine Schule wählst, wo es keine Hausaufgaben gibt, wobei meine Kinder dann auch schon mit Schrecken festgestellt haben, dass die Schulen, die sich auf die Fahnen schreiben, keine Hausaufgaben, meistens dann Hausaufgaben einfach in der Schule integrieren. Ne? Und dann hast du einfach längere Tage da.
Was ich meine ist, dass den meisten Kindern wahrscheinlich eher aktuell geholfen ist, irgendein kleines, ritualisiertes Regelmäßigkeit irgendwie mit in den Alltag einzuüben, als so ein heute mal so und heute mal so. Du fängst ja an mit Unklarheit. Der Frage, ist es so schwierig, weil ich selber damit ambivalent und unklar bin und das irgendwie auch irgendwie nicht einsehe. Und ich habe dann gesagt, nee, ich glaube, das ist es alleine nicht. Aber wenn man in so einer Situation steckt, dann ist ja immer die Frage, was hilft am ehesten? Und da würde ich jetzt, Stand jetzt, wenn ich dir so zuhöre, plädieren zu sagen, mach kleine Schritte jeden Tag um die gleiche Zeit am gleichen Platz, also 10 Minuten, so.
Ja.
Und nicht das ganz große Rad und nicht jeden Tag anders, aber ich bin kein Lernpsychologe.
Nein. Ja. Wie gesagt, wir haben das auch schon in dieser Weise gemacht und manchmal hat das auch schon dann besser funktioniert. Und was ich als Positivbeispiel zum Beispiel mal erzählen kann, mit einem unserer Kinder, wo Hausaufgaben ein sehr schwieriges Thema war, haben wir dann irgendwann ergründet, dass ein Grund dafür, dass die Hausaufgaben für dieses Kind so sehr, sehr schwer sind, ist, dass die Hausaufgaben so unberechenbar lang sein können. Ne? Genau das, was du gerade so beschrieben hast, dieses Mathe-Hausaufgaben, das Kind hat schon eine Stunde gerechnet und gefühlt ist immer noch 2 Drittel übrig und man sieht so den Nachmittag davon schwinden. Und da hatten wir mal ein wirklich sehr gutes und konstruktives Gespräch mit einer Lehrkraft, wo wir das dann angesprochen haben und wo dann wir uns mit der Lehrerin gemeinsam darauf verständigt haben, dass es quasi so ein Hausaufgabenzeitfenster gibt, dass wir sagen, also damals war das dann jeden Tag 1/2 Stunde. Und die Hausaufgaben, die bis dahin geschafft sind, reichen sozusagen. Also wir hatten dann praktisch die Absprache mit der Lehrkraft, wir sitzen daneben und gucken, dass in dieser 1/2 Stunde wirklich auch gearbeitet wird. Und danach machen wir quasi einen Strich ins Heft und sagen, 30 Minuten waren vorbei, bis hier geschafft, Unterschrift Eltern und dann galt die Hausaufgabe sozusagen als erledigt. Und das hat tatsächlich bei uns eine ganze Zeit lang ziemlich gut getragen, weil es dann eine Berechenbarkeit war. Ne? Genau wie du sagst, jeder Tag, gleicher Tisch, gleiche Uhrzeit, es gibt ein bisschen was zu trinken, es gibt einen aufgeschnittenen Apfel und wir machen 1/2 Stunde Hausaufgaben, dann ist vorbei. Und diese Berechenbarkeit hat total gut geholfen, bis irgendwann von schulischer Seite kam, das, was das Kind in der 1/2 Stunde schafft, ist einfach zu wenig. Wir geben jetzt mal die Sachen, die jetzt über die letzten Monate alle nicht geschafft wurden, zum Nacharbeiten mit.
Ja, das, scheiße, ja, das, genau, weil dann, weil die Krux von offeneren Lernformen ist ja immer, am Ende des Schuljahres steht der Lehrplan und da muss der Stoff irgendwie drin sein, genau, das ist dann immer so der Endgegner, ah, shit, okay, Dennoch gefällt es mir. Und was es nämlich auch hat, ist ein gewisses Verbünden, nicht gegen die Lehrkraft, um Gottes Willen, aber gegen die Hausaufgaben. Mhm. Und ich finde, sagen wir mal, als Weiterentwicklung, das gefällt mir schon gut. Also zu sagen, du, ich sitze hier auch nicht gern, aber ich sitze hier mit dir zusammen und nicht, du, ich sitze hier auch nicht gern und ich sitze ja hier wegen dir, weil du so lange brauchst. Das sind für mich fundamental andere Botschaften und daran versuche ich mich manchmal einen guten Tag zu erinnern, zu sagen, ich sage dann auch mal sowas wie, nimm Lineal, das mögen Lehrer gerne. Weißt du, also da versuche ich dann so ein gewisses, hey, wir zwei zusammen, ich weigere mich sozusagen der Hausaufgabenstrafende zu werden. Mm. Das wäre so, sagen wir mal, ich sag nicht, dass ich es immer schaffe, aber ich sag, das wäre sozusagen mein
Ideal.
Das wäre, glaube ich, die bessere innere Haltung.
Ja. Also in Was Familie leichter macht, schreibe ich da auch einiges drüber, über Schule insgesamt und auch über Hausaufgaben. Und da schreibe ich diesen Satz, dass sozusagen mein Ideal oder mein Wunsch ist, dass ich möchte, dass die Schule nie zwischen mir und meinem Kind steht. Weißt du, dass die uns quasi nicht trennen kann oder auseinanderbringen kann, dass nicht auf einmal wir miteinander in einen Beziehungskonflikt kommen über die Schule, sondern dass, wie du sagst, wir gemeinsam verbündet uns diesen schulischen Aufgaben stellen in irgendeiner Form. Nicht wir gegen die Schule, also nicht wie bei einem Kampf, aber schon sozusagen die Schule steht da und du und ich, wir stehen hier, ja, und wir sind sozusagen ein Team im Umgang mit allem, was diese Schule so bringt. Und das ist mein Wunsch. Und das ist gleichzeitig, finde ich, in der Praxis oft so, so, so schwer zu leben. Und bei diesen Hausaufgaben, ich weiß gar nicht, wie sehr wir da jetzt ins Detail gehen wollen, aber ich habe immer das Gefühl, ich kann total gut begleiten und auch geduldig sein und mit kreativen Lernstrategien um die Ecke kommen, solange ich mein Kind grundsätzlich als kooperativ erlebe. Ja, also wenn ein Kind vor den Hausaufgaben sitzt und sagt, Mama, ich verstehe es einfach nicht, habe ich so viel Verständnis und kann sofort mich hinsetzen und sagen, kein Problem, ich erkläre dir das, alles nur da, ne? Also gar kein Ding, ja. Und Mama, ich habe Angst vor der Englischarbeit, ich schaffe das nicht, überhaupt kein Ding, wir machen einen Plan, ich wiederhole mit dir jeden Tag die Aufgaben, das kriegen wir alles hin, so. Da bin ich voll in meinem Element, ja. Aber mein Endgegner ist diese rotzige Verweigerung. Und ich sage das jetzt so ein bisschen so, weil es sich in dem Moment so anfühlt. Ich sehe da trotzdem, dass da natürlich auch ganz viel Not und Verzweiflung und Erschöpfung und noch Intelligenz und alles, ne, im Mix ist. Aber es ist trotzdem in dem Moment, fühlt sich das so fies an, weil es mich auch in so eine Hilflosigkeit katapultiert. Weißt du, ich stehe da so bereit, ganz viele tolle Lernstrategien irgendwie anzubringen und meinem Kind richtig toll durch die Schule zu helfen. Und mein Kind lässt mich ja sozusagen allglatt runterlaufen und sagt, du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Ich werde nichts tun. Und ich habe wirklich schon so Machtproben-Nachmittage verbracht, wo quasi ein Kind am Tisch sitzt und sich weigert, wirklich aus Prinzip auch nur einen Buchstaben zu schreiben. Und dann setze ich mich daneben und sage, wir stehen jetzt nicht auf, dumm natürlich auch, aber so, bis du zumindest die A-Aufgabe gemacht hast. Und dann sitzt man da. Und dann vergeht eine Stunde und dann vergehen zwei Stunden und dein eigener Nachmittag, weißt du, fließt dahin. Und das wird dann so ein blöder, weißt du, Machtkampf und man wird so genervt und gestresst und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann anfängt, die Daumenschrauben immer mehr anzuziehen und sagt, wenn du jetzt nicht machst, dann nehme ich dir was weiß ich was weg. Ne? Also bei uns ist immer so der wunde Punkt ist immer Medienzeit, ja. Und dann weint das Kind und macht es aber trotzdem nicht. Und man denkt so, ey, in welcher Vorhölle bin ich jetzt hier gelandet? Ne? Das ist wirklich, wirklich schwer. Und ich habe in meiner Erfahrung ist es schon auch so, dass sehr, sehr viele Lehrkräfte, die wirklich liebevoll und bemüht und mit einem wertschätzenden Blick aufs Kind sind und so, auf so eine Frage, ja, was mache ich denn, wenn mein Kind kategorisch sich weigert, Hausaufgaben zu machen, nicht wirklich eine Antwort wissen. Also meistens sagen dann tatsächlich Lehrkräfte auch so ein Mittelding aus, ja, sie müssen halt klar sein und im Zweifelsfall Tablet wegnehmen. Wo ich so denke, ja, das bringt mich auch nicht weiter, ne? Und ich weiß natürlich auch, man soll dann nach Gründen suchen und gucken, was steht jetzt dahinter, hat das Kind diese und jene Probleme. Manchmal steht dahinter einfach, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe heute Morgen in der Schule noch einigermaßen kooperiert und ich empfinde Hausaufgaben als Hausfriedensbruch, ja, das ist ja auch was immer mal so in pädagogischen Kontexten so gedroppt wird. Und ich mach das nicht. Und was machst du denn? Und dann zu sagen, Schule soll nicht zwischen mir und mein Kind kommen, das ist dann ein hehres Ideal und ein schönes Ziel, aber das ist was mir dann oft auch schwerfällt, weil ich dann selber anfange, mit meinen eigenen Glaubenssätzen ins Hadern zu kommen. Sagen, gute Eltern schaffen das doch, dass ihre Kinder Hausaufgaben machen. Gute Eltern schaffen das doch auf liebevolle, positive, kreative Weise, ihre Kinder zu motivieren. Oder? Weißt du?
Ich fühle sehr mit dir. Ich würde das abbrechen. Muss ich dir ehrlich sagen.
Ja.
Das weißt du wahrscheinlich selber längst, aber ich würde es abbrechen. Also ich saß da selber als Kind so ungefähr. Sehr, 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 sehr lang. Und da habe ich gar nichts gelernt. Glaube ich, wirklich gar nichts. Und dadurch fiel es mir, glaube ich, leichter, so eine Situation nicht zu wiederholen, weil ich mich daran erinnern konnte. Ich habe, fürchte ich, manchmal den schwarzen Peter dann so in Richtung, naja, du bist es ja, der da morgen hingehen muss und Hausaufgaben. Das ist jetzt auch nicht pädagogisch wahnsinnig wertvoll, aber sozusagen, was ja dann oft dazu führt, dass das Kind morgens plötzlich Bauchweh hat und nicht weiß, warum das Kind plötzlich Bauchweh hat, ja. Das wäre so meine halbe Antwort auf die Frage. Ja. Und spannend wird es ja dann ab, sagen wir mal, Mittelstufe. Die klang vorhin nur kurz an. Wenn ja dann die Zeiten deutlich länger werden, also diese halbe Stunde, die ist ja, glaube ich, ich kenne diese Tabelle nicht, aber ich habe die mal gesehen.
Ja, erste Klasse, Viertel bis halbe Stunde und so weiter. Ich weiß ja auch nicht genau,
es gibt da so eine Tabelle. Wenn du sechste Klasse guckst, Tabelle. Da ungefähr, dann die kaufen sich den ganzen Nachmittag so ungefähr. Ich weiß es nicht, ihr müsst es nachschauen, ich mag jetzt nicht googeln im Podcast. Und gleichzeitig sollen die ja dann immer selbstständiger werden oder die Bezüge werden immer größer oder du steigst halt auch im Stoff aus. Also bei mir war es so, unser Kind lernte ab der sechsten Klasse Französisch und ich hatte Französisch nicht. Und ich bin dann zum Französischlehrer gegangen und habe gefragt, sagen Sie, ich kann das nicht. Ja, es war für mich das eine neue Erfahrung. Ich sagte, ach, wissen Sie, bis zur achten Klasse ist der Stoff eigentlich noch übersichtlich, da können Sie ruhig mitlernen. Dann dachte ich nur so, jo, okay, ist vielleicht billiger als Volkshochschule, aber das hatte ich jetzt eigentlich gerade nicht vor. Also, was machst du denn dann, wenn Autonomie stärker wird, wenn vielleicht Pubertät einsetzt, wenn dann ein Kind sagt, mach ich nicht. Ja. Mm. Ich würde nur sagen, das Problem geht ja nicht weg. Das ist kein Grundschulproblem. Total. Es wird eher noch, es kann noch stärker werden. Und bei den Großen, bei den Größeren, bei den älteren Kindern argumentieren wir ja dann eigentlich schon immer stärker mit, da bist du dann irgendwie auch selber verantwortlich. Aber was genau kann jetzt ein Siebtklässler dafür, dass er durchfällt?
Ja. Das ist auch ein wirklich schwieriges Thema. Also wir hatten das auch mit unseren großen Kindern. Und ich habe da eben auch gemerkt, wie krass da die Schere aufgeht, was Eltern in welchem Alter noch als ihre Verantwortung empfinden und was nicht. Also ich habe vor kurzem eine Bekannte getroffen, die hat über sich selber lachen müssen. Ich habe gefragt, wie geht's? Und sie hat gesagt, ich bin ein bisschen gestresst, wir schreiben morgen Erdkunde. Und was sie damit meinte, war, ihr Sohn schreibt Erdkunde in der siebten Klasse. Aber sie war im Stress, weil sie musste diesen ganzen Stoff noch so lernen. Und die sagte wirklich zu mir, die ist so eine ganz involvierte Mutter, dass sie wirklich, die hat zwei Kinder, ja, beide in der Unterstufe, dass sie quasi jeden Tag einfach unendlich viel Schulstoff sich drauf schaffen muss, quasi gemeinsam mit ihren Kindern und für ihre Kinder, um die adäquat durch die Schule zu begleiten. Aber dass es für sie auch ganz klar zu ihrem Selbstverständnis als Mutter gehört, dass man einen 13-Jährigen nicht sich allein auf eine Erdkundeklausur vorbereiten lassen kann, sondern dass es ihr Job ist, dann sich, und zwar wirklich sehr ausführlich, ne, reinzuarbeiten, welche Themen kommen dran, Lernspiele dazu zu machen und so. Und dann ist es auch für sie voll wichtig, welche Note da am Ende rauskommt, weil es ist auch ihre Note, weißt du? Also wie war meine Vorbereitung? Wenn das Kind dann eine 2 in Erdkunde schreibt, sagt man, gut, habe ich richtig gemacht. So. Und das fand ich deswegen so spannend, weil ich so gemerkt habe, meine Kinder mit 13, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Wenn ich gesagt hätte, unsere Erdkundearbeit ist morgen, ich habe ein fröhliches Länderspiel vorbereitet, also weißt du so, Länderratespiel vorbereitet oder so. Stimmt. Also die haben wirklich ab der weiterführenden Schule sehr, sehr bald uns als Eltern gegenüber unmissverständlich klargemacht, es geht euch gar nichts an. Also bis zu, wir sagen euch auch nicht, wenn Klassenarbeiten sind, das ist unser Ding. Und das fand ich so schwierig, weil ich das auch aus meiner eigenen Kindheit so anders kannte und dann schon auch so dachte, habe ich nicht als Mutter ein Recht darauf, zu wissen, wann du was schreibst? Ich musste es doch vorbereiten, begleiten, kontrollieren, was auch immer. Und ich hatte irgendwann mal eine Situation mit einem unserer älteren Kinder, da war das Kind vielleicht in der 6. Klasse, würde ich sagen. Da bin ich, ohne das Böse zu meinen, an seinen Schulranzen gegangen, um mir quasi anzugucken, was gerade so in der Schule los ist, weil ich dachte, ich muss doch als Mutter Bescheid wissen. Und dann war dieses Kind super empört und da könnten wir jetzt in Bezug zu unserer Privatsphäre-Folge machen, so im Sinne von Mama, was machst du an meinem Schulranzen, ohne zu fragen? Das ist meiner, ja, da sind meine Sachen drin. Das geht dich nichts an, du kannst doch nicht einfach mein Hausaufgabenheft angucken. So. Und weißt du, und ich war noch so in diesem, das muss ich doch als Mutter. Naja, und wir haben dann tatsächlich von unseren Kindern so ein bisschen tatsächlich lernen müssen, in dem Fall, ich will das nicht generalisieren, bei unseren Kindern war es dann so, dass nichts Gutes dabei rauskommt, wenn man sich über diese Grenzen hinwegsetzt, sondern dass dann wirklich man den Kindern, wir haben unseren Kindern dann relativ bald relativ viel Verantwortung in schulischen Dingen überlassen und das ist nicht so rosarot und romantisch, wie das jetzt vielleicht klingt.
Wie es jetzt also, schlecht klingt.
Das, da ging es dann durchaus auch um so Themen wie, und wenn ich die Klasse wiederholen muss, dann ist das halt so. Und wenn ich auf eine andere Schule wechseln muss, dann ist das halt so. Und wenn ich keinen Schulabschluss mache, ist das immer noch meine Entscheidung und nicht deine. Und da habe ich als Mutter schon auch teilweise geschluckt und gedacht, ist es das? Ja, kannst du das wirklich mit 14 abschätzen? Okay. So? Und gleichzeitig immer die Frage, was ist die Alternative? Also wenn ein Kind halt wirklich sagt, ich lerne nicht mit dir, weißt du, dann bist du schnell wieder in so einer Pattsituation zu sagen, du sitzt da an einem Tisch und sagst, ich stehe nicht auf, bis du mit mir Erdkunde gelernt hast, nur dass das Kind, das dann daneben dir sitzt, halt 14 ist oder so und nochmal willensstärker, ja, und nochmal mehr dir das Gefühl gibt, ja, du kannst hier auch bis heute Abend sitzen, ich mach das halt nicht, wenn ich das nicht will. Also man könnte vielleicht heraushören, dass wir recht willensstarke Kinder haben. Und bei unseren Kindern, die nicht repräsentativ sind, muss ich sagen, dass dieses Verantwortung abgeben sich gelohnt hat. Nicht im Sinne von, auf einmal wurden alle Noten super und nie ist jemand sitzen geblieben und alle haben jetzt brillante, also gar nicht. Aber die haben wirklich sich geübt, auch in Verweigern, in ich mache keine Hausaufgaben, ich lerne nicht, ich schreibe auch mal eine 5, ich schreibe auch mal eine 6. Also, ne? Und dann aber irgendwann selber diese Kurve gekriegt von, so macht Schule aber irgendwie auch keinen Spaß. Es ist schon. Und ich will auch eigentlich einen ganz guten Abschluss vielleicht doch haben. Und jetzt mache ich das. Und wirklich dann so kurz vor Schulabschlussprüfung gab es dann wirklich nach Jahren, wo wir gar nichts machen durften, auf einmal wieder so Annäherungen im Sinne von, hey Mama, du bist doch ganz gut in Deutsch. Könntest du mir noch mal erklären, weißt du? Und dann auch nicht nachtragend zu sein, sondern zu sagen, okay, du hast mich 7 Jahre aus allem ausgesperrt, was mit Schule zu tun hatte. Aber klar erkläre ich dir gerne das Metrum. Das ist mein Lieblingsthema. So.
Genau, also 2 Dinge würde ich dazu gerne sagen. Das eine ist, provokant gesagt, die Stoffmenge ist meistens sehr übersichtlich. Mhm. Also den Stoff, den ein, keine Ahnung, Drittklässler in Mathe macht, den kriegst du auch in 6 Wochen nachgeholt. Also es ist meistens nicht der Stoff, sondern ist dieses ganz andere drumherum, was es Schule ist und die Stifthaltung und die Gruppendynamik und also man, so diesen Anschluss kriegt man eigentlich irgendwie hin. Und das zweite ist, je früher wir uns aufhören, viel einzumischen, desto eher kommen die auch mit eigenen Strategien, mit Lernstrategien, aber auch mit Vermeidungstricks und all diesen Dingen um die Ecke. Und da kommen sie auch erst drauf, wenn sie selber in charge sind. Also, die Mechanismen von Schule, von Prüfungen, von Abschlüssen, von Noten, von und so weiter, wenn sie die gecheckt haben, das ist ja oft so die halbe Miete, habe ich so den Eindruck. Ich sage meinem einen Sohn immer gesagt, am Anfang des Jahres sofort gute mündliche Noten machen, dann lässt sich der Lehrer den Rest des Jahres in Ruhe. Mhm. Und wenn du sowas mal irgendwie so verstanden hast, dann Schule ist auch ein Spiel, weil die ja irgendwann auch merken, der neben mir macht genau das Gleiche wie ich, kriegt aber eine schlechtere Note. Und dann merken sie, dass das Ganze ja gar nicht so objektiv ist, wie es immer klingt.
Ja. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich das jetzt so erzähle, dass wir dann da unsere Kinder so in Ruhe gelassen haben und dass sich das ausgezahlt hat, möchte ich das auf keinen Fall als so ein Weisheit letzter Schluss dastehen lassen. Ich kenne durchaus auch Erwachsene, auch ne, in unserem Alter, die sagen, ich wünsche mir selber im Rückblick, meine Eltern hätten sich ein bisschen mehr für mich und meine Schule interessiert und mir da auch ein bisschen mehr Druck gemacht, nicht im Sinne von drakonischen Zwang und Strafen und Erpressung, aber wenn natürlich du zu einem 13-Jährigen oder 15-Jährigen so ein bisschen als Elternteil quasi sagst, was du in der Schule machst oder nichts machst, ist mir scheißegal, kann das auch bei einem Jugendlichen als ein totales Desinteresse, also auch an ihm als Mensch ankommen. Und meine Eltern haben sich, wie gesagt, Lehrkräfte auch, qua Beruf und qua Elternschaft immer sehr für meine schulischen Belange interessiert und haben mir unglaublich viele Tipps gegeben. Weißt du, genau das, was du auch so sagst, so dieses, wie kriegt man dieses Spiel Schule in gewisser Weise auch gut gespielt, ne? Also worauf kann man achten? Also auch solche banalen Sachen, dass meine Eltern sagten, ob man will oder nicht, wenn man als Lehrkraft einen Aufsatz korrigiert und der ist einfach schön und lesbar geschrieben, ist man gleich schon ganz anders eingestimmt und ist schon gleich viel positiver, als wenn da jemand so total hinkrakelt und schon die Schrift in gewisser Weise ausstrahlt. Ich hatte keinen Bock auf diesen Aufsatz so. Und ich werde jetzt ganz oft, wenn ich irgendwo Bücher signiere, darauf angesprochen, oh Nora, du hast so eine schöne Handschrift. Ja, ich habe so eine Streberhandschrift halt, ja, weil ich mir das so angewöhnt habe zu sagen, auch wenn ich nichts kann, es sieht hübsch aus. Weißt du, was ich ja, in einem Aufsatz schreibe oder so. Und in anderen Texten konnte ich auch gut. Aber also selbst die schlechteste Mathearbeit war sehr sauber geschrieben und gezeichnet und so. Und
das muss man ja leider auch üben. Das ist genau. Ja wieder das. Ne? Also eine Handschrift wird halt erst schön, wenn man es eine Weile halt immer wieder macht. Das kannst du nicht abkürzen. Ja, ja.
Und also ich habe selber von dieser Begleitung durch meine Eltern auf meinem schulischen Weg sehr, sehr, sehr profitiert. Und wie gesagt, manchmal war ich so ein bisschen fast traurig, dass meine Kinder das von mir so gar nicht haben wollten. Ja? Oder es gibt immer wieder Leute, die können das nicht fassen, dass unsere Kinder 4 Großeltern haben, die alle 4 Lehrkräfte sind und dann auch unterschiedliche Fächer. Also die hätten sozusagen das familieninterne perfekte Nachhilfeinstitut und sie weigern sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen, davon was zu nutzen und sagen, nee, ihr erklärt uns gar nichts. So, wir machen das allein. Und da dann aber eben das auch ihnen zuzugestehen und zu sagen, das ist valide und das ist okay und die gehen ihren Weg und die machen ihre Sachen. Und ich selber habe sozusagen immer das Gefühl gehabt, ich habe von dieser recht engen Begleitung da auch sehr profitiert. Mir hat das bei vielen Sachen total geholfen in der Schule. Und dann bei meinen eigenen Kindern zu sehen, die gehen da einen anderen Weg, aber das klappt auch. Weißt du, es gibt nicht nur diesen einen Weg, wie man gut durch die Schule kommen kann. Ja. Und genau, wie du sagst, manchmal lernt man dann halt auch gute Vermeidungsstrategien und Tipsen und Tricksen und sagen, wo kommt's drauf an und wo kommt's nicht drauf an und wie mogelt man so ein bisschen sich durchs Schulsystem durch. Und dann kann man sich fragen, wie notwendig oder wie sinnvoll ist das, aber letztlich führen ja viele Strategien so ein bisschen zum Ziel, ne?
Naja, und die Kinder haben das Schulsystem ja nicht erfunden. Also ich finde dann denke ich, also wenn das Schulsystem es möglich macht, dass man ChatGPT am Handy hat und das Handy irgendwie dabei haben kann, also ah, anderes Thema. Genau. Wenn ihr Unterstützung braucht beim Thema Hausaufgaben, schreibt uns nicht an podcast@nora-imlau.de. Und damit dürfen wir zu der Sponsorin der aktuellen Folge kommen und es folgt etwas Werbung.
Ja, über die Sponsorin der aktuellen Folge Kalemba freue ich mich besonders, denn wer viele Kinder hat, macht auch viele Kindergeburtstage und das ist immer was Besonderes und Schönes, aber manchmal auch ganz schön viel organisatorischer Aufwand. Und oft wünschen sich ja Kinder dann sowas wie eine Schnitzeljagd und sowas wirklich vom ersten Gedanken bis zur fertigen Durchführung vorzubereiten, ist wirklich unfassbar aufwendig und kostet einen oft den letzten Nerv und genau da nimmt uns Kalemba total viel Arbeit ab. Da gibt's nämlich fertig vorbereitete Schnitzeljagden für Kinder, so idealerweise zwischen spätem Kindergarten und mittlerem Grundschulalter. Die sind kreativ, die setzen auf Gemeinschaft sozusagen, ne? Die stärken die Gruppen und das Team, man lernt noch ein bisschen was dabei und das Beste ist, es ist alles schon perfekt vorbereitet, man kriegt praktisch ein Paket, ja, mit allen sozusagen Zutaten für die Schnitzeljagd und dann kriegt man so eine kleine Anleitung noch, wo man was hintun und verstecken muss sozusagen und dann geht's los. Und das erspart euch unfassbar viel Aufwand in der Vorbereitung eines Kindergeburtstags. Die Kinder haben total viel Spaß mit diesen durchdachten Schatzsuchen und ihr könnt die Kindergeburtstage eurer Kinder einfach mit ihnen genießen, anstatt sozusagen erschöpft hinter ihnen herzutrotten, weil ihr noch bis Mitternacht am Vorabend die letzten Schnitzel für die Schnitzeljagd vorbereitet habt.
Zwei weitere Themen löst es auch noch charmant mit. Einerseits, die sind immer ein bisschen saisonal angedockt, das heißt, es gibt ein Frühlingspaket, dann kommt ein Sommerpaket, sodass man da auch noch ein bisschen eine Wissensvermittlung drin hat. Und es wird im Team gespielt. Es gibt also nicht dieses berühmt-berüchtigte, einer rennt schon mal vor, weil er verstanden hat, wo das nächste Schnitzel ist und das Geburtstagskind bleibt weinend zurück. Also, weißt du, kennst du dieses Einzelkämpfertum? Ja, ja. Das hat bei uns oft die Schnitzeljagden gekillt. Also das, die ganze Frage, habe ich alles, was fehlt, kann irgendwas schief gehen, die klärt Kalemba für euch. Genau. Wer sich's angucken will, geht am besten mal auf Kalemba, das schreibt man mit 2 L, kalemba.de. Und für alle Alleranfang-Hörer gibt es was Besonderes. Die ersten 50 Besteller mit dem Code Alleranfang bekommen nämlich den Wichtelplaner gratis dazu. Das ist total nett. Nicole hat sich nämlich gedacht, das ist vermutlich dann für viele so das nächste auf der langen To-Do-Liste. Und deswegen gibt es einen digitalen Wichtelplaner, den gibt es gratis dazu. Und deswegen sucht euch euer Schatzpaket von Kalemba einfach auf Kalemba aus und legt den Wichtelplaner dazu. Gebt den Code ein und dann bekommt ihr alles zusammen. Die ganzen Infos und die Links packe ich euch nochmal in die Shownotes. Und dann wünschen wir euch eine gute Schnitzeljagd. Genau. Und damit, liebe Nora, schauen wir in unser Postfach.
Okay.
Und zwar, Nora, würde ich dir gerne eine Mail zu der Trauerfolge vorlesen. Da haben uns viele wirklich tolle und starke, bestärkende und rührende Mails erreicht. Euch allen dafür vielen Dank. Und diese Mail von Maike würde ich da jetzt gerne vorlesen. Hallo Nora und Oliver, vielen Dank für euren Podcast, der mir schon in vielen Fällen wertvolle Anregungen und Denkanstöße gegeben hat. Aus aktuellem Anlass fand ich eure letzte Folge zum Thema Tod und Trauer sehr gut. Vor einigen Wochen ist mein Papa mit 66 Jahren sehr plötzlich und vollkommen unerwartet an einer Hirnblutung verstorben. Er hat unsere Tochter sehr geliebt und sie war ebenfalls ganz vernarrt in ihn, was den Verlust für mich nochmal schwerer macht. Meine Tochter ist kurz vor seinem Tod 2 Jahre alt geworden, ist also noch sehr klein. Und ich bin noch immer überfordert damit, wie bzw. ob ich ihr das erklären soll. Ein halbes Jahr zuvor ist ihr anderer Opa gestorben, der lange mit Krebs gelebt hat. Mit 1,5 haben wir ihr gesagt, dass ihr Opa sehr lange sehr krank war und jetzt tot ist, also im Himmel ist. Jetzt mit 2 habe ich ihr wieder sagen müssen, dass auch der andere Opa tot und im Himmel ist. Inzwischen versteht sie zwar bereits etwas mehr, aber gefühlt hat sie es akzeptiert, dass ihr Opa weg ist. Wenn sie trotzdem mal wieder ein Telefon in die Hand nimmt und mit Opa Rainer telefonieren möchte, weiß ich nicht, inwieweit ich in dem Alter überhaupt tiefer einsteigen kann und sollte. Ab wann kann ein Kind das ansatzweise verstehen, beziehungsweise ist es besser, es nicht weiter zu thematisieren, solange sie noch so klein sind und keine Rückfragen kommen? Zudem frage ich mich, wie ich ihr später einmal erklären soll, falls sie irgendwann mal einmal nachfragt, dass einer der Opas einfach so von heute auf morgen als gesunder Mensch gestorben ist, ohne riesige Ängste bei ihr auszulösen. Falls ihr Tipps für mich beziehungsweise uns habt, wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Maike.
Oh, wow. Das tut mir erstmal total leid. Das muss ja sehr hart sein, auch als ganze Familie, ne? So 2 Opas so kurz hintereinander zu verlieren. Das sind dann ja auch jeweils die Väter und Schwiegerväter. Und dann in der eigenen Trauer dann noch so ein so kleines Kind zu begleiten, das ist sicherlich nicht einfach. Um so ein bisschen auf die Fragen nochmal einzugehen, Maike, du fragst ja, ob ein Kind mit 2 Jahren überhaupt eben schon verstehen kann, was Tod sein überhaupt bedeutet und wie du dann damit umgehen sollst, wenn dein Kind zum Beispiel das Telefon in die Hand nimmt und sagt, es möchte den verstorbenen Opa anrufen. Und genau in solchen Situationen ist es manchmal auch wichtig, schon mal gegebene Informationen einfach nochmal zu wiederholen, damit das Kind sozusagen lernt, das eine mit dem anderen zu verknüpfen. Also ihr habt eurer Tochter gesagt, der Opa ist gestorben und im Himmel und dann habt ihr das ein halbes Jahr später beim anderen Opa wieder sagen müssen und daran, dass eure Tochter das dann abnickt und sagt, ah ja, und dann ein paar Wochen später das Telefon in die Hand nimmt und sagt, Opa anrufen, merkt man, dass sie trotzdem für sich noch nicht komplett verstanden hat, was Todsein wirklich bedeutet, genau eben auch diese Endgültigkeit, ne? Dass es eben nicht was ist, was nur eine Momentaufnahme ist, sondern etwas Dauerhaftes. Und deswegen ist es wichtig, in solchen Momenten dann nochmal zu wiederholen, wir können den Opa Rainer leider nicht anrufen, der ist doch gestorben, der ist jetzt tot, der ist im Himmel, so wie ihr es erklärt habt. Und dann ist es durchaus sinnvoll, ein Alternativangebot zu machen im Sinne von, aber wir können ein Bild malen und das zum Grab bringen, aber wir können einen schönen Stein suchen und den hier hinlegen und wenn wir den in die Hand nehmen, denken wir an den Opa, aber wir können ein Foto von ihm angucken, von dir und ihm oder wir können eine Geschichte lesen, die er dir vorgelesen hat, ne? Also, weil in diesen Momenten passieren ja 2 Dinge, das Kind hat eine gewisse Sehnsucht nach einer Person, was ja total menschlich und anrührend ist und die große Herausforderung ist, einerseits dem Kind die Wahrheit zu sagen und nicht zu sagen, ja, ja, der Opa kommt später wieder, obwohl das nicht stimmt. Und andererseits aber auch diese Sehnsucht, die dahinter steht, ja auch zu bedienen und die nicht so ins Leere laufen zu lassen, damit das Kind für sich auch lernt, auch wenn jemand gestorben ist, was total traurig ist und leider endgültig ist, kann ich sozusagen mit diesem Menschen noch in gewisser Weise in Beziehung gehen über die Erinnerung, die ich an ihm habe, über Rituale, die wir miteinander hatten oder haben, die wir gemeinsam schaffen können. Und wenn ich mit Mama oder Papa über meinen verstorbenen Opa rede oder etwas für ihn mache oder ein Bild von ihm anschaue, dann ist da immer noch dieses Gefühl von Verbundenheit in mir abrufbar. So, das wäre schön. Und gleichzeitig musst du da natürlich auch auf deine eigenen Grenzen achten. Ne? Das ist ja auch dein Vater, der gestorben ist. Und wenn du dann sagst, für mich ist es gerade zum Beispiel zu schmerzlich, noch Bilder anzuschauen, das ist alles noch zu frisch, dann kannst du auch überlegen, gibt es vielleicht was, was für dich selbst auch tröstlich ist, was du gut halten kannst mit deinem Kind in dieser Trauer. Du solltest dich da auch selbst nicht überfordern. Und diese Frage, die dich ja noch beschäftigt, wie erklärt man einem Kind, wenn es vielleicht schon ein bisschen älter ist, dass jemand einfach so gestorben ist, der gerade eigentlich noch gesund war und nicht besonders alt war, so, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die sehr viele Eltern beschäftigt. Wir haben da im Podcast auch kurz drüber gesprochen, dass wir sagten, es ist immer noch relativ leicht, den Tod von einer 99-jährigen Uroma zu erklären und einfach zu sagen, manchmal sind Menschen so alt, dass sie einfach nicht mehr leben können. Und manchmal sowas wie sehr schwere Krankheiten, die lange gehen, das kann man auch noch ganz gut erklären. Aber gerade sowas wie jemand mitten im Leben fällt um mit Hirnblutungen und ist tot, das ist ja auch für uns Erwachsene eine unglaublich überwältigende und schreckliche Erfahrung, die auch uns oft ängstigt, dass wir denken, oh Gott, ne, das könnte ja uns selbst auch passieren. Und es ist wichtig, da trotzdem sozusagen ehrlich zu bleiben und zu sagen, Menschen sterben auf ganz unterschiedliche Weisen. Die allermeisten Menschen werden einfach sehr alt und sterben irgendwann daran. Aber manchmal sterben Menschen auch daran, dass sie sehr krank waren oder dass sie einen Unfall hatten. Und manchmal passiert sowas ganz plötzlich. Und das ist dann für die Menschen drumherum besonders schwer. Aber, und dann kann man trotzdem so ein bisschen einordnen und sagen, für die Menschen selber, die dann so plötzlich sterben, ist das gar nicht schlimm. Die sind dann einfach, die haben da dann, also die sind dann einfach weg und das ist in Ordnung. Und das ist eher für uns andere herausfordernd, ne? Dass wir sozusagen so plötzlich mit einem Verlust umgehen müssen. Aber wir können ja, und dann wieder verweisen auf Trauerrituale, Erinnerungen und so weiter. Und wenn ein Kind dann sagt, ich habe praktisch Angst, dass ich morgen einfach so tot umfalle, ne? Weil das kann ja passieren, dann ist es schon nochmal wichtig einzuordnen und zu sagen, der Opa war nicht sehr alt im Vergleich dazu, wie andere Menschen alt werden, aber sowas passiert nicht einfach bei Kindern. Das sind auch Dinge, die können bei älteren Menschen passieren, weil sich im Laufe des Lebens Dinge sozusagen, ne, im Körper anlangern können, dass sowas passieren kann. Einfach um dem Kind quasi trotzdem nochmal zu vermitteln, du bist sicher. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir alle mit so einer tickenden Zeitbombe im Körper rumlaufen und von einem Moment zum anderen einfach umfallen können. Ja, und ich weiß, dass es jetzt MedizinerInnen unter unseren HörerInnen geben kann, die sagen, aber in ganz seltenen Fällen kommt sowas möglicherweise auch schon. Ja, aber in der direkten Kommunikation mit einem Kind geht es da tatsächlich weniger um die Nadel im Heuhaufen der Medizin als um die Sicherheit, darum, dass man Kindern vermittelt, sowohl du als auch wir Eltern rechnen sehr fest damit, dass wir jeden Morgen wieder aufstehen und dass wir miteinander unseren Alltag leben und alles andere ist extremst unwahrscheinlich.
Ja.
So.
Dann herzlichen Dank und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant. Thank you.